Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext für diesen Sonntag steht in Galater 1, die Verse 6 bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Der Herr segne an uns sein Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn es darum ginge, dass Paulus diesen Brief in einem Literaturwettbewerb einreicht, dann hätte er ganz sicherlich nicht gewonnen. Er schreibt einen Brief an seine Brüder, in dem er damit beginnt, seine Verwunderung über ihr Verhalten auszudrücken, ohne auch nur ein einziges nettes Wort zu sagen. Danach verflucht er noch seine Feinde und wiederholt sich dabei noch. Ja, dieser Briefanfang ist unter allen Briefen des Neuen Testaments besonders hervorstechend. In den vorherigen Versen stellte Paulus sich kurz vor. Er legte dabei besonderen Wert darauf, dass die Gemeinden in Galatien verstehen, dass er durch Jesus Christus selbst zum Apostel berufen wurde. Paulus macht es ihnen klar, damit sie dem Evangelium als einer Botschaft glauben, die von Gott kommt und nicht von Menschen. Und in diesen Versen sehen wir dann, wie ernst Paulus der Kampf um die Wahrheit des Evangeliums ist. Die drei Punkte der Predigt lauten: erstens, Grund zur Verwunderung. Zweitens, Grund zur Verfluchung. Und drittens, Grund zur Verteidigung. Es ist mein Gebet für diese Predigt, dass wir die Wahrheit des Evangeliums neu erfassen und dass sie unsere Herzen emporreißt zur Freude an Gott und zur Ehrfurcht vor ihm. Mögen wir auch besser verstehen, wie ernst Gott jede Verfälschung des Evangeliums nimmt. Wir beginnen mit Punkt 1. Erstens, Grund zur Verwunderung. Lesen wir noch einmal die Verse 6 bis 7. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Das allererste, was auffällt, ist, dass Paulus diesen Brief mit den Worten »Mich wundert« beginnt. Beginnt Paulus sonst nicht jeden Brief damit, dass er Gott für die jeweilige Gemeinde dankt? Beginnt er nicht damit, für ihren Glauben und ihre Liebe zu allen Heiligen zu danken? Ja, uns sollte sogar auffallen, dankt er nicht sogar im ersten Korintherbrief, bei denen es drunter und drüber ging mit Personenkult, Unzucht und Selbstdarstellung für die Gnade Gottes, die sie in Christus haben und für ihren Reichtum an Wort und Erkenntnis? Und dann ermutigt Paulus die Gemeinden auch immer, indem er ihnen mitteilt, dass und wie er für sie betet. Aber davon schreibt Paulus hier nichts. Er schreibt: Ich wundere mich. Kein Dank, keine Bitte, kein Lob, sondern ich wundere mich. Im Vergleich zu anderen Briefanfängen verwundert auch uns das, dass Paulus so forsch in das Thema einsteigt. Aber wenn wir sehen, was in der Gemeinde los ist, erkennen wir, dass diese Formulierung sehr angebracht ist. Was ist denn passiert? Er schreibt, dass ihr euch schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, dass ihr euch schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Da ist also das Verb aktiv übersetzt. Und beides ist von der griechischen Wortbedeutung möglich. Fakt ist, dass die Gemeinde auf jeden Fall nicht schuldlos ist. Die Galater haben sich abgewandt von Gott, der sie berufen hat, und sich einem anderen Evangelium zugewandt, und zwar schnell. Schnell kann ja einerseits bedeuten, schnell nachdem Paulus und Barnabas diese Gemeinden wieder verlassen hatten, oder auch schnell nachdem die Irrlehrer gekommen sind, sprich sie haben den Irrlehrern nicht lange widerstanden, sondern sind schnell abgefallen. Auf jeden Fall macht es aber die Situation noch ernster für Paulus. Und auch uns sollte es bewusst machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass eine Gemeinde am Evangelium bleibt. Es ist weder selbstverständlich, dass keine Irrlehrer auftreten, noch ist es selbstverständlich, dass die Gemeinde die Irrlehrer entlarven kann. Stattdessen kann es eher sein, dass eine Gemeinde 10 Jahre lang wächst, zwar langsam, aber gesund, und morgen Wölfe im Schafspelz auftauchen, die das Evangelium umkehren wollen. In der Gemeinde des bekannten Predigers Charles Spurgeon zum Beispiel ist fast unverzüglich nach dessen Tod eine Verflachung der Lehre eingetreten. Immer mehr öffnete sich dann die Gemeinde den pragmatischen Methoden zur Bekehrung von Menschen, und entscheidend daran beteiligt war kein anderer als Spurgeons eigener Sohn. Wir können also auf diesem Gebiet nicht genug wachen und beten. Wovon haben sich denn die Galater nun abgewandt? Von dem, der sie durch die Gnade Christi berufen hat, und sie haben sich einem anderen Evangelium zugewandt. Wir sehen hier, was Paulus dazu bringt zu sagen, ich wundere mich. Die Galater haben sich nicht von einer zweitrangigen theologischen Lehre abgewendet. Es ist nicht nur, dass sie in großer Unmoral lebten oder dass ihnen die brüderliche Liebe etwa gefehlt hätte. Von Gott selbst, von ihrem himmlischen Vater haben sie sich abgewandt. Man kann nicht dem Evangelium als rein theologischer Lehre den Rücken zukehren, ohne nicht Gott selbst den Rücken zuzukehren. Paulus definiert hier Gott als den, der uns berufen hat in der Gnade Christi oder durch die Gnade Christi. Christus ist der einzige Ort, an dem es Gnade für Sünder gibt. Nur aufgrund der Gnade, die wir in Christus haben, die uns Gott in Christus gezeigt hat, sind wir zum ewigen Leben berufen. Paulus hat das schon in Vers 4 geschrieben, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausreiße aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. An dieser Stelle wird auch deutlich, dass das Abwenden von Gott gegen seinen Willen ist. Er will uns retten. Er wollte es schon vor Grundlegung der Welt. Und dann beschreibt Paulus noch einmal in Kapitel 2, Vers 16, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Rechtfertigung kommt allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein an Jesus Christus. Aber die Galater, die haben sich abgewandt. Das Wort für abwenden kommt auch in der Militärsprache vor und bedeutet dort so viel wie desertieren, also auf die andere Seite wechseln, auf die Seite des Feindes gehen. Sicherlich haben die Galater nicht mit Absicht die Seiten gewechselt, aber sie haben sich verführen lassen und sind dann als Verführte auf die andere Seite gegangen, zu einem anderen Evangelium, welches keins ist. Aber die Frage ist doch eigentlich, die wir uns stellen sollten, warum? Warum sollte sich jemand von dem wunderbaren Evangelium der Gnade, der freien Gnade, abwenden hin zur Gerechtigkeit aus Werken? Die Irrlehrer mit einer jüdisch-christlichen Theologie sagten nicht, dass ihre Lehre nicht das Evangelium ist. Wie dumm wäre denn der Teufel, wenn er sagt, dass etwas anderes als das Evangelium bringt und dass seine Lehre der Bibel widerspricht? Stattdessen sagen sie, natürlich, durch Glauben allein, auch aus Gnade allein, aber damit ihr wirklich vollgültige Nachkommen Abrahams seid, müsst ihr euch schon noch beschneiden lassen. Damit ihr alle Segnungen empfangt, sind noch einige Dinge nötig. Außerdem kommt es ja auch unserem sündigen Ego entgegen, wenn es etwas für sein Heil tun kann und Grund zum Stolz hat. Aber die Heilige Schrift sagt, die aus Glauben sind, sind Abrahams Söhne. Die Irrlehrer sagten vielleicht, dass Paulus gut angefangen hat. Er hat das richtige Fundament gelegt, aber wir haben hier noch etwas, das gehört einfach unbedingt dazu. Und so schnell ist dann Christus nicht mehr das Zentrum ihres Glaubens. Christus ist aus dem Zentrum gerückt. Auch heute wird das Evangelium immer noch umgekehrt. Nach wie vor lehrt die römisch-katholische Kirche ein falsches Evangelium. Und auf der anderen Seite gibt es in der evangelikalen Welt die Lehre der Allversöhnung und der billigen Gnade, in der Worte wie Sünde und Buße verboten sind. Aber diese sogenannten Evangelien haben nichts mit dem einen Evangelium zu tun. Die Irrlehrer wollen aber, wie es in Vers 7 heißt, das Evangelium des Christus umkehren. Und Paulus kämpft um diese verwirrte Gemeinde. Denn wer an einem auf den Kopf gestellten Evangelium festhält, der wendet sich von dem heiligen Gott ab. Und Paulus muss umso ernster schreiben, da die Gemeinde noch mitten in diesem Prozess der Abwendung ist. Das verrät uns die Zeitform des Wortes Abwenden, dass es noch anhält. In Kapitel 3, Vers 1 haben wir vor uns gehört, dass er sie unverständige Galater nennt. Sie, denen Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde, wurden bezaubert. Und doch liebt Paulus diese Gemeinden wie seine eigenen Kinder. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 19: Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, wie gerne wollte ich jetzt bei euch anwesend sein und in einem anderen Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich bei euch bin. Paulus muss also schnell handeln, Paulus muss mit Ernst diese Sache angehen, damit nicht noch mehr schlimmer Schaden entsteht. Es sind seine geistlichen Kinder, die sich von ihrem himmlischen Vater selbst abgesagt haben. Da wird uns dann deutlich, warum Paulus mich wundert schreibt und wie angebracht dieses Ich wundere mich ist. Es ist in diesem Zusammenhang dann sogar ein sehr mildes Wort. Aber Paulus bleibt auf jeden Fall nicht mild gegen die, die an dieser Verführung schuld sind. Paulus hat stattdessen zweitens Grund zur Verfluchung. Wir lesen in den Versen 8 und 9, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Nachdem Paulus also seine Verwunderung ausgedrückt hat und entlarvt hat, dass die Irrlehrer die Gemeinden mit einem falschen Evangelium zu verwirren suchten und das Evangelium umkehren wollten, sieht Paulus nun die Konsequenz. Verflucht sei er. Das griechische Wort heißt Anathema und bedeutet eben verflucht oder getrennt sein. Und es hat die Bedeutung, dass etwas dem richterlichen Zorn Gottes übergeben wird. Das griechische Wort ist die Übersetzung von dem hebräischen Cherem. Und das bedeutet im Alten Testament so viel wie den Bann an etwas zu vollstrecken. Und wenn wir im Alten Testament lesen, was mit diesem Bann vollstrecken zusammenhängt, bekommen wir einen Eindruck von der Aussagekraft dieses Wortes. Ich möchte zwei Stellen lesen. 5. Mose Kapitel 7. Die Verse 25 und 26. Die Bilder ihrer Götter sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht das Silber und das Gold, das an ihnen ist, begehren und es dir nehmen, damit du dadurch nicht verstrickt wirst. Denn ein Greuel für den Herrn, deinen Gott, ist es. Und du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen, damit du nicht gleich ihm, dem Bann, verfällst. Du sollst es abscheulich verabscheuen und für einen greulichen Greuel halten, denn gebanntes ist es. Und dann heißt es noch in 5. Mose Kapitel 13, Vers 18, und nichts von dem Gebannten soll an deiner Hand haften bleiben, damit der Herr sich von der Glut seines Zornes abwende und dir Barmherzigkeit erweise und sich über dich erbarme und dich mehre, wie er es deinen Vätern geschworen hat. Es geht hier also um die Glut des göttlichen Zornes. Es geht um gerechten Zorn. Es geht hier nicht nur um Ausschluss vom Abendmahl, sondern es geht darum, dass Gott sie selbst verworfen hat. Die Wahrheit des Evangeliums umdrehen, die haben die Hölle verdient. Man könnte meinen, dass Paulus hier im Vergleich zu anderen Briefen in einem völlig anderen Licht erscheint. Aber wir kennen ihn zwar sonst so weitherzig und so geduldig, aber so zu denken ist falsch, denn dann haben wir noch nicht verstanden, um was es hier geht. Wir dürfen nicht vergessen, dass trotz aller Empörung und Verärgerung des Paulus der Heilige Geist selbst es ist, der diese Worte spricht. Es geht hier um das Evangelium. Darum hat Paulus diesen Grund zur Verfluchung. Der himmlische Vater sendet seinen Sohn und dieser verlässt freudig die Herrlichkeit seines Vaters, um die Sünde seines Volkes zu tragen. Das war der Preis für das Evangelium. Am Kreuz rief der Herr aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er unsere Strafe auf sich nahm. Jahrtausende lang hat Gott diese frohe Botschaft vorbereitet. Er gab das Gesetz als Zuchtmeister auf Christus hin, damit das Evangelium umso heller strahlt. Und jetzt dringen Irrlehrer in die Gemeinde ein und verbreiten Lügen über Gottes Erlösungswerk und somit über Gott selbst. Glaube allein reicht nicht, Gottes Gnade reicht nicht, sondern der Mensch muss sich Gottes volle Gunst verdienen. Umso mehr wir die Tiefe des Evangeliums verstehen, desto nachvollziehbarer werden für uns diese Verse. Man muss allerdings auch bedenken, dass es sich hier nicht nur um Substanzlosigkeit handelt, wie wir es heute von vielen Gemeinden kennen, sondern um handfeste Häresie. Es geht um die Verdrehung des Kernstücks der Heiligen Schrift. Durch ein falsches Evangelium, das wissen wir, kommen Menschen in die Hölle. Nichts anderes wird den Lehrern zuteil, die sie dorthin geführt haben. Ein Prediger fasst es wie folgt zusammen: Kurz gesagt, mit einem falschen Evangelium arbeitet man für den Teufel und kämpft gegen die Kirche. Interessant ist, dass Paulus dann gleich zweimal schreibt, um vielleicht zum Ausdruck zu bringen, dass es nicht nur ein emotionaler Ausbruch, ein emotionaler Übereifer war, sondern dass es todernst ist. Paulus will dem Ganzen noch Nachdruck verleihen, sodass er dann in Vers 9 zwischen wir und ich, also den Personen, wechselt. Es könnte auch daran liegen, dass er und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise schon einmal davon gesprochen haben und darum vielleicht auch das zuvor in Vers 9. Oder was wahrscheinlicher ist, meint Paulus mit zuvor wirklich nur die erste Aussage in Vers 8 und verleiht dann mit dem Personenwechsel nur noch einmal Nachdruck. Von allen Brüdern, die bei ihm sind und mit ihm um diese Gemeinden bangen, will er noch einmal besonders Nachdruck darauf legen. Er möchte diese Verfluchung noch einmal besonders klar hervorheben. Aber was schreibt er denn über die Verfluchung? Er schreibt in Vers 8 zuerst über sich selbst und dann über die Engel aus dem Himmel. Über sie spricht er das Anathema aus. Er sagt hier nicht, dass es möglich ist, dass ein Engel vom Himmel kommt und ein falsches Evangelium verkündigen kann, aber es geht ja auch nicht um eine Möglichkeit. Dass es unmöglich ist, drückt schon der doppelte Konjunktiv aus. Also es heißt in dieser ersten Formulierung, wenn ich verkündigte oder wenn ich verkündigen würde. Damit ist es absolut unwahrscheinlich. Es geht stattdessen vielmehr darum, dass Paulus hier das äußere Auftreten nicht bewerten will, sondern es geht darum, dass äußere Autorität und Auftreten nicht über dem Wort stehen. Selbst wenn der Apostel Paulus, selbst wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium bringen würden, erleiden sie den glühenden Zorn Gottes in der Hölle. Paulus beschreibt eine unmögliche Situation, um so klarer zum Ausdruck zu bringen, alles muss Gottes Wahrheit unterworfen werden. Paulus legt oft Gewicht darauf, dass die Prediger ein gutes Vorbild in allem sind. Er schreibt über sich selbst zum Beispiel im 1. Thessalonicher Kapitel 2, so, in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. In allem soll also der Verkündiger ein gutes Vorbild sein. Aber seine Autorität, seine Ausstrahlung und seine Vorbildwirkung bleiben trotzdem zweitrangig. Ich möchte einen Abschnitt aus Luthers Galater-Auslegung vorlesen, in dem er eindrücklich diese Wahrheit verdeutlicht. Paulus rafft ganz einfach sich selbst, den Engel vom Himmel, die Doktoren auf der Erde und was es an Lehren gibt, zusammen und unterwirft alles der Schrift. Diese Königin muss herrschen, ihr müssen alle gehorchen und sich ihr unterwerfen. Nicht ihre Meister, ihre Richter oder Herren, sondern einfach Zeugen, Schüler und Bekenner müssen alles sein. Ob es sich um den Papst handelt oder um Luther oder um Augustin, um Paulus oder einen Engel vom Himmel. Keine andere Lehre darf in der Kirche gehört und weitergegeben werden als allein das reine Wort. Oder die Lehrer und Hörer müssen mit ihrer Lehre verflucht sein. Zitat Ende. Alles muss also Gott unterworfen werden. Und wenn das Evangelium verfälscht wird, hat Paulus einen berechtigten Grund zur Verfluchung. Bei der Wiederholung des Anathema spricht Paulus allerdings in keinem doppelten Konjunktiv, sondern er sagt einfach, wenn, dann. Wenn irgendjemand zu euch kommt, mit diesem irgendjemand wird es auch jetzt schon viel praktischer, weil es nicht mehr unmöglich ist, mit irgendjemand sind die Irrlehrer sehr wohl inbegriffen. Den Gemeinden muss jetzt völlig klar sein, dass es um sie geht. Wir sollten dabei allerdings nicht aus dem Blick verlieren, dass Paulus an die Galater schreibt und eigentlich nicht an die Irrlehrer. Die Gemeinden haben mit dem Anathema insofern nur zu tun, dass es ihnen zum einen den Ernst der Sache deutlich macht und zum anderen auffordert, sich diesen Irrlehrern gegenüber auch dementsprechend zu verhalten. Sie meiden, keine Gemeinschaft mit ihnen haben, sie also behandeln wie Gebanntes. Und die Galater sind auch noch einmal bezüglich ihres Verhaltens zum Evangelium angesprochen. Der Prüfstein des wahren Gnadenevangeliums ist für sie das Evangelium, das Paulus ihnen verkündigte, als er bei ihnen war und welches sie empfangen hatten. Sie haben also keinen Grund zur Entschuldigung, da sie diese Wahrheit gehört haben, und darum sollen sie sich zurückbesinnen auf dieses Evangelium. In diesem Brief geht es, wie wir in den Versen 1 bis 5 schon beobachten können, oft darum, dass die Verkündigung und der Kampf des Evangeliums, der Kampf um die Wahrheit des Evangeliums, eng zusammen mit der Verteidigung des Apostelamts gehen. Paulus ist darum bemüht, sein Apostelamt zu verteidigen, als von Gott gegeben, also zu verstehen, damit die Gemeinden nicht den Irrlehrern auf den Leim gehen. Das führt uns zu dem letzten Punkt, drittens Grund zur Verteidigung. Eigentlich ist es schon fast eine ironische Frage, wenn Paulus hier fragt, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Denn kein Leser wird je den Eindruck gehabt haben, dass er mit den vorigen Aussagen etwa den Menschen gefallen will. Aber das Problem ist ja, dass in seiner Abwesenheit Paulus verleumdet wurde und er konnte sich natürlich nicht wehren, weil er davon nichts wusste. Und der Vorwurf bestand eben genau darin, den Menschen gefallen zu wollen. Er ist, wie er ja selber sagt, den Juden ein Jude.
denen unter dem Gesetz ist er wie einer unter dem Gesetz, denen ohne Gesetz ist er wie einer ohne Gesetz, und den Schwachen ist er ein Schwacher. Das wussten seine Gegner, aber weder verstanden sie, was er damit sagen will, noch sahen sie, dass er in aller scheinbaren Unbeständigkeit doch beständig war, und zwar am Evangelium. Um nichts anderes ging es ihnen. Er selbst war es ja sogar, wie er dann später berichtet, der Petrus zurechtwies, weil er aus Menschenfurcht gehandelt hat. Das schreibt er in Kapitel 2 in den Versen 11 bis 16. Interessant ist hier, dass Paulus selber zugibt, dass er früher darauf aus war, Menschen zu gefallen. So heißt es in Vers 10, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, also wie es früher der Fall gewesen war, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Als er in der Werkgerechtigkeit der Juden lebte, lebte er vor Menschen, aber nun ist es vorbei. Er ist davon befreit, er ist jetzt ein Sklave Christi. Er darf jetzt danach trachten, Gott zu gefallen. Er ist davon befreit, um das Ansehen der Menschen zu buhlen und ihre Unterstützung zu gewinnen, denn er ist ein Knecht des lebendigen, allmächtigen Gottes. Er ist aus Gnade gerecht vor dem höchsten und dem letzten Gericht dieser Welt. Er hat einen liebenden Vater im Himmel. Was kümmert es da noch, wenn die Gunst der Menschen ausbleibt? Ebenso sollten wir uns auch diese Frage immer wieder stellen. Ein weiterer Grund für den Vorwurf der Irrlehrer könnte natürlich auch die Lehre des Paulus sein. Er verkündigt Rettung durch Glauben ohne Werke. Die jüdisch-christlichen Irrlehrer könnten ihn ja als Schmeichler beschimpfen, der eine einfache Lehre bringt, man muss nur glauben, man muss nichts tun. Aber damit zeigen sie nur, dass sie nichts verstanden haben. Es ist einfach, das stimmt, aber wir wissen, und Paulus bezeugt es selbst, dass es eine Torheit für alle ist, die verloren gehen. Es ist für Unzählige ein gewaltiger Anstoß. Und mit der Lehre des Evangeliums findet man keine Gunst bei Menschen. Luther schreibt zu diesem Vers, auch wir, das dürfen wir sagen, ohne hochmütig zu werden, suchen durch unsere Lehre keineswegs die Gunst der Leute zu gewinnen. Wir lehren nämlich, dass alle Menschen unfromm seien und verwerfen den freien Willen, die menschlichen Kräfte, die Weisheit, die Gerechtigkeit der Menschen, alle Religion, die den Willen des Menschen als Grundlage hat, und was es immer am besten in der Welt geben mag. Summa, wir sagen, dass es überhaupt nichts in uns Menschen gibt, das uns Gottes Gnade und die Vergebung der Sünden verdienen könnte. Die werden uns zuteil allein, einzig und gänzlich durch Gottes Barmherzigkeit. Das heißt sicher nicht predigen, um sich die Gunst der Menschen und der Welt zu gewinnen. Denn die Welt kann nicht schwerer und nicht bitterer zum Zorn gereizt werden, als wenn ihre Weisheit, Gerechtigkeit, ihre Frömmigkeit, ihre Macht verworfen wird. Luther hat es hier ganz klar gesagt. Wir wissen es ja auch immer wieder selbst aus eigener Erfahrung, dass wir mit dem Evangelium keinen Beliebtheitstest gewinnen würden. Unsere Lehre schmeichelt niemanden, aber den berufenen Juden wie Heiden predigen wir Christus als gekreuzigt, und ihnen ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir sollten uns auch selbst hinterfragen, wollen wir Menschen gefallen? Handeln wir so bewusst, dass man uns sieht und wir allen sympathisch sind? Oder wissen wir um unsere Knechtschaft bei Christus? Seine Knechte sind wir, ihm allein sollen wir dienen. Es ist ja so, dass wir Gott gefallen. Wir gefallen ihm so, wie Christus ihm gefällt, weil wir in Christus sind. Aber dann sollen wir auch so leben, ihm zur Ehre, statt wieder Menschen gefallen zu wollen und uns selbst darzustellen. Wir haben jetzt gesehen, wie ernst Paulus diese ganze Sache ist. Er hat Grund zur Verwunderung, weil die Gemeinden in Galatien dabei waren, sich von dem lebendigen Gott abzuwenden. Sie wandten sich einem falschen Evangelium zu, aber es gibt nur dieses eine Evangelium. Alles andere ist Lüge, weil sich dahinter der Anschein eines gnädigen Gottes verbirgt Aber es ist das Gesetz dahinter, das keinen Menschen gerecht machen kann. Aber über die Gemeinden verwundert er sich nur, die Irrlehrer werden verflucht. Der heilige Zorn Gottes liegt auf ihnen, auf denen, die seine Botschaft auf den Kopf stellen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dieses Anathema auszusprechen. Das sollten wir uns nicht anmaßen, aber lasst uns gewarnt sein, diesem Wort nichts hinzuzufügen. Und lasst uns durch dieses Anathema, durch diese Verfluchung auch den Ernst um den Kampf der Wahrheit des Evangeliums begreifen. Auch sollen wir keine Gemeinschaft mit so offensichtlichen Irrlehrern haben. Und drittens hat dann Paulus auch noch Grund zur Verteidigung. Er wurde verleumdet. Ihm wurde Menschenfurcht statt Gottesfurcht unterstellt und der Wille, dass er Menschen gefallen will, anstatt Gott. Aber die Judaisten, die haben nicht verstanden, dass Paulus das Anliegen hatte, das Evangelium allen Menschen zu verkünden. Ob Jude oder ob Heide. Liebe Gemeinde, der Text, der fordert uns indirekt dazu auf, dem Evangelium treu zu bleiben. Unser Alltag in der Familie, mit Freunden oder auch allein, soll sich um das Evangelium drehen, damit wir uns von ihm niemals abwenden. Es ist unser Ein und Alles, es ist unser größter Schatz, dass wir Christus kennen dürfen. Es ist der größte Schatz, den ein Mensch je besitzen kann. Wir sind Kinder des Herrn aller Herrscharen und das aus unverdienter Gnade. Darum lasst uns Gott alle Ehre geben. Amen.